Sorry für die technischen Probleme. Wir legen ja gleich los. Wir haben vereinbart, dass ich etwa 30 Minuten eine Einführung mache entlang dieser Präsentation. Und Christine, wenn es irgendwelche Probleme gibt, bitte ich mich zu unterbrechen. Ja. Ich werde jetzt, wie gesagt, eine animierte PowerPoint dazu benutzen, um das Thema, die geopolitischen Hintergründe des Ukraine-Kriegs etwas zu beleuchten. Das ist natürlich ein Ausschnitt aus der Gesamtproblematik und sicherlich wird es sehr viele Aspekte geben, die ich in den 30 Minuten nicht ansprechen kann, aber dafür haben wir ja die Diskussionszeit. Also, der Ukraine-Krieg und seine geopolitischen Hintergründe. Geopolitik benutze ich im Sinne von die machtpolitischen Verhältnisse im internationalen System. Ich werde folgende Aspekte ansprechen. Zum einen eine kurze methodische Vorbemerkung.
Ja, er braucht die Zugang. Er dachte, es ist erst 20 Uhr. Den Zugang, Senfkurs.
Bitte die Mikros einmal ausschalten, alle außer Peter. Sonst mache ich das gleich einmal.
So, also Inhalt meiner Präsentation sind folgende Punkte. Erstens eine methodische Vorbemerkung. Zweitens etwas zur Struktur und Funktionsweise einer Welt, die uns so gar nicht gefällt. Ich werde das erläutern, was das bedeutet. Dann drittens was im Zentrum der internationalen Konfliktdynamik, Hegemonie, Macht und Herrschaft. Dann in einem vierten Punkt den Zusammenhang zwischen Ukraine-Krieg und internationalem System beleuchten und abschließend etwas zu Frieden und wie er aus Sicht der Friedensbewegung zustande kommen könnte sagen. Legen wir also los zum ersten Punkt zur methodischen Vorbemerkung. Vor einem halben Jahr oder auch noch vor einem Vierteljahr hätte ich das gar nicht gemacht, so etwas, aber angesichts der Debattenlage ist das unbedingt notwendig, wie ihr gleich sehen werdet. Ein ganz zentraler, wichtiger, methodischer Punkt für alles, was ich jetzt sage, ist nämlich der, dass kein Land der Erde für sich allein existiert, sondern immer nur in Wechselbeziehung zu anderen, zu Nachbarn, zu Rivalen, zu Gleichgesinnten und Ähnlichem. Und daraus ergibt sich der Systemcharakter der internationalen Beziehung. Das ist ein ganz zentraler methodischer Gedanke. Das internationale System als System, wie der Name schon sagt. Das ist eigentlich für Attac überhaupt nichts Neues und auch für viele andere nichts Neues. Erinnern wir uns daran etwa schon in der Gründungserklärung vom Mai 2000 heißt es, dass der Finanzkapitalismus, so wie er damals akut war, immer wieder neue Krisen und auch einen großen Crash hervorrufen würde. Das war jetzt keine Kaffeesatzleserei, sondern das war eine Prognose, die sich ergeben hat aus unserem strukturellen, systemischen Verständnis des Kapitalismus. Und das ist ja dann auch eingetreten 2008, auch wenn wir das Datum und den konkreten Anlass nicht wussten. Aber wir sehen an diesem Beispiel systemisches Denken ist ein grundlegendes Herangehen auch an die internationalen Beziehungen. Und das ist jetzt nicht nur was Linkes, auch in vielen anderen Zusammenhängen in den Naturwissenschaften ist das ganz genauso. Um ein Beispiel noch zu nennen, wenn es einen verregneten Sommer an der Nordseeküste gibt, dann heißt das nicht, dass es keine Klimaerwärmung gäbe, sondern eingebettet in die Klimaforschung, in das Klimasystem, wissen wir, dass trotz eines verregneten Sommers die Klimaerwärmung ein systemisches Phänomen ist. Also das als methodische Grundlage. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das so ausführlich gemacht habe. Dieses Herangehen ist jetzt nicht nur meine Idee, meine Spezialität, sondern das findet sich auch schon in den klassischen Imperialismus-Theorien von Hilferding oder von Rosa Luxemburg, Lenin und anderen. Es findet sich auch schon in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in der Friedens- und Konfliktforschung bei Leuten wie Galtung oder Senghas. Und es ist auch eine Herangehensweise in fast allen Theorien der internationalen Beziehungen. Die neorealistische, die Weltsystemtheorie, neogramscianische und so weiter. Das entspricht nämlich kritischer Gesellschaftstheorie schon immer und dem Denken von komplexen Verhältnissen spätestens seit der Aufklärung und moderner Naturwissenschaft. Warum mache ich jetzt so eine lange Einführung von Dingen, die doch eigentlich selbstverständlich zu sein scheinen? Jetzt kommen wir zum Ukraine-Krieg. Der Ukraine-Krieg ist kein singuläres Ereignis, sondern ebenfalls Teil struktureller und historischer Zusammenhänge. Und das ist etwas, was man in der öffentlichen Diskussion im Augenblick kaum so feststellen kann. Da wird so getan, als ob das ein singuläres Ereignis sei, das keine Zusammenhänge, keine Vorgeschichte und keinen Kontext hat. Tatsächlich ist es aber so, und das gilt jetzt für mein weiteres Argumentieren, auch dieser Krieg ist ein Teil eines Ganzen, das abgeleitet werden kann aus der Struktur und Dynamik des internationalen Systems auf der einen Seite, aber, wie in dem Beispiel von dem Finanzkapital und dem Crash, es reicht nicht aus, man muss noch ergänzend dazu die Eskalationsgeschichte, das heißt die historische Herausbildung des Konflikts, mit betrachten. Und dann erklärt sich mit diesem Ansatz der Krieg. Und warum das Ganze also? Vielleicht habt ihr schon das mitbekommen von Argumenten von der Gegenseite sozusagen. Die systemische Analyse komplexer Sachverhalte als Whataboutism oder Putinismus und Ähnliches zu schmähen, läuft nämlich darauf hinaus, auf eine intellektuelle Kapitulation vor der medialen Propagandawelt, die wir im Augenblick erleben. Whataboutism, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, das ist ein Argument, wenn man zum Beispiel darauf verweist, dass Krieg in Europa schon 1999 mit dem Jugoslawienkrieg war, dass der Irakkrieg, der Libyenkrieg und so weiter ebenfalls bereits eine Erosion des Völkerrechts und solche Dinge vorbereitet hat, dann bekommt man das Argument, ja, das ist Whataboutism. Ihr lenkt davon ab, indem ihr about what anderes redet. Das ist sozusagen das Argument. Und aus diesem Grunde habe ich jetzt diese etwas ausführlichere methodische Vorbemerkung gemacht. Also noch einmal, wir analysieren nüchtern und sachlich komplexe Sachverhalte. Und das ist eine Verfahrensweise, die schon immer für emanzipatorisches Denken charakteristisch war. Aber jetzt zur Sache selbst, nämlich zur Struktur und Funktionsweise einer Welt, die uns so gar nicht gefällt. Eine Bemerkung zu diesem so gar nicht gefällt. Warum gefällt uns machtpolitische Beziehungen im internationalen System nicht? Es gefällt uns deswegen nicht, weil wir eine andere Form von internationalen Beziehungen wollen, die eben nicht von Machtpolitik, sondern von Solidarität und Kooperation geprägt wird. Aber was ich jetzt beschreibe, ist die Realität, und ich möchte es zunächst trennen von unseren normativen Vorstellungen von der Welt, wie wir uns wünschen, wie sie uns gefällt. Das muss man voneinander trennen.
Peter?
So, ja?
Gibt eine Frage im Chat. Uwe?
Den Chat sehe ich jetzt nicht, dann muss ich meinen...
Ja, waren auch die Kriege, ich kann das ja gerne vorlesen, waren auch die Kriege in Kroatien Anfang der 1990er Jahre Kriege in Europa?
Ja, das waren auch Kriege, aber sie waren zunächst innerhalb eines Landes, sie waren keine klassischen zwischenstaatlichen Kriege. Aber das stimmt natürlich, dieser Hinweis, dass kriegerisches, bürgerkriegsähnliche Zustände schon vorher in Europa sichtbar waren. Aber der erste große zwischenstaatliche Krieg mit Beteiligung auch der deutschen Bundeswehr zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg und der NATO, das war der Jugoslawienkrieg 1999. Also Struktur und Funktionsweise des internationalen Systems. Und da muss man eingangs sagen, das internationale System hat einige Besonderheiten, die man in einem gesellschaftlichen System innerhalb eines Nationalstaates nicht so findet oder zumindest stark modifiziert noch findet. Und das sind vier wesentliche Punkte, die zum Verständnis unbedingt notwendig sind. Erstens, nämlich das sogenannte Anarchische im internationalen System. Was heißt das? Im Gegensatz zu einer Binnengesellschaft, einer nationalstaatlichen, gibt es im internationalen System kein Gewaltmonopol. Es gibt keine unabhängige und anerkannte, legitimierte oberste Gewalt, also was bei uns das Verfassungsgericht ist oder in anderen Ländern auch, und eine Exekutive, die im Streitfall das Urteil des Verfassungsgerichtes durchsetzen würde. Das gibt es nicht im internationalen System. Es gibt allenfalls Ansätze dazu. Ursprünglich war der UN-Sicherheitsrat gedacht, eine solche Rolle zu übernehmen, auch bestimmte internationale Gerichtshöfe, Schiedsgerichte in Handelsabkommen und Ähnliches haben, sollten diese Funktion haben, aber, und das Völkerrecht natürlich als Regelsystem, aber das ist eben nicht so entwickelt, ausgebildet und funktioniert eben auch in der Realität kaum im Vergleich zu dem, was wir innerhalb eines Nationalstaates haben. Also das ist ein erster wichtiges Basic-Gedanke für das Verständnis des internationalen Systems. Zweitens, trotz formaler Gleichheit, die steht im Völkerrecht so drin, in der UNO-Charta und so weiter, ist das internationale System real stark hierarchisch. Es gibt sozusagen an der Spitze der Hühnerleiter einige und es geht dann pyramidenmäßig nach unten. Die USA sind eben nicht Burkina Faso und Ecuador ist nicht China. Das ist eine Realität. Das gehört zu diesen unerfreulichen Realitäten, die ich genannt habe. Ein dritter Grundgedanke zum Verständnis dieses internationalen Systems. Woher kommt diese Hierarchie? Woher leitet sie sich ab? Sie entsteht durch Machtressourcen. Und das sind im Wesentlichen, etwas schematisch jetzt, das Militär, seine Größe, seine Ausstattung und so weiter. Zweitens Wirtschaftspotenzial, die wirtschaftliche Kraft und Stärke eines Landes und auch die Technologie. Also die Tatsache zum Beispiel, dass die USA in den Avantgarde-Sektoren des Kapitalismus, die digitale Industrie, also Apple, Microsoft, Google und wie sie nicht alle heißen, eine führende Rolle hat. Also das ist eine weitere Machtressource, eine bedeutende. Drittens politischer Einfluss natürlich im internationalen Raum. Um ein Beispiel rauszunehmen, wenn das Olympische Komitee beschließt, dass die russischen Behindertensportler aus der Olympiade ausgeschlossen werden, dann zeigt das eben den Einfluss der USA und ihrer Verbündeten in dem internationalen Olympischen Komitee. Und es gibt dann schließlich noch als vierte Komponente die Softpower, die kulturelle Ausstrahlung eines Landes. All das zusammen und wechselwirken miteinander konstituiert dann das Machtpotenzial eines Landes. Und wie gesagt, die Machtressourcen sind die Quellen, aus denen das kommt. Und viertens folgt aus alledem schließlich, dass das zentrale Regulationsprinzip, nicht das einzige, aber das zentrale Regulationsprinzip im internationalen System, die Kräfteverhältnisse sind. Wer stark ist, hat viel Einfluss, hat viele Möglichkeiten. Wer schwach ist, sehr wenig. Das sind Basics, die man verstehen muss. Und jetzt einen Blick auf die Kräfteverhältnisse, die ich eben zum Schluss genannt habe. Wie sehen sie aus in der Welt? Und das ist jetzt auch wieder sehr verkürzt, vereinfacht und schematisch. Wir haben die USA als der größte Spieler an der Spitze der Hierarchie, stark am Aufholen China. Wir haben Russland im Kreis sozusagen der Großmächte und wir haben Indien ebenfalls mit dem Anspruch zu so etwas wie einer Art Supermacht zu werden, auch wenn das ein Prozess ist, von dem man vielleicht annehmen kann, dass er noch am Anfang ist. Dann haben wir weitere mittelgroße Großmächte wie Großbritannien, Frankreich, Deutschland, die ihrerseits wiederum mit der EU zusammenhängen. Und sozusagen die Führungsmächte, die beiden in der EU sind. An der Größe dieser Punkte seht ihr ungefähr, dass es auch im Spitzenbereich unterschiedliche Stärken gibt, dass die Kräfteverhältnisse dort nicht gleich sind. Ja? Und das sieht man unter anderem auch daran, dass die USA eine Bündniskonstruktion anführen, die NATO. Auf der anderen Seite gibt es so etwas wie eine strategische Allianz in the making, also in der Mache, wenn man so will, zwischen China und Russland. Und je mehr man über Machtressourcen verfügt, je größer also dieser Punkt ist in meiner Grafik vorher, umso mehr Handlungsoptionen hat man. Man kann viel mehr machen im internationalen System, wenn man viel Macht hat. Das sieht man an einem Beispiel, und es gibt tausende solcher Beispiele. Die USA können schmerzhafte Sanktionen gegen Russland verhängen, aber umgekehrt, Peter?
Ja. Scheinbar wird die Folie hier für uns nicht weitergeschaltet.
Ja. Welche habt ihr jetzt?
Immer noch die erste Seite.
Welche erste Seite?
Die Einleitung, ne? Der Ukraine-Krieg und seine Geopolitik.
Nochmal zur Erklärung. Ursprünglich war das eine animierte Präsentation, so habe ich sie vorbereitet. Da wäre erst erschienen, je mehr Machtressourcen, umso mehr Handlungsoptionen. Ich hätte weitergequatscht und dann käme als nächstes Beispiel, USA können schmerzhaften und so weiter im Aufbau. Leider funktioniert das jetzt nicht. Also, dann müssen wir damit leben, diese unanimierten Folien jetzt zu machen. Die nächste Folie dann, Tobias. Obwohl die USA diese deutliche Überlegenheit haben, ihr erinnert euch an das Bild mit dem großen blauen Punkt und dem vergleichsweise kleineren russischen Punkt. Allein die Wirtschaftskraft der USA ist etwa 10-mal größer als die Russlands. Warum ist Russland in Washington dann dennoch so unbeliebt? Der Kernpunkt ist der, dass, und das war auch nach dem Sieg der USA im Kalten Krieg so, nach einem atomaren Erstschlag Russland immer noch in der Lage ist, die USA in Schutt und Asche zu legen. Diese Tatsache, diese zentrale Tatsache, muss man sich jetzt einmal vorstellen aus der Perspektive der US-Eliten. Man muss Clinton-Versteher, George Bush-Versteher, Trump-Versteher und Joe Biden-Versteher werden, um sich darüber im Klaren zu werden, dass hier von Anfang an, auch nach dem Kalten Krieg, ein Schatten über dem Sieg der USA lag. Und das ist die Wurzel sozusagen des gespannten Verhältnisses zwischen den USA und Russland, weil Russland im Grunde die dominante Position der USA mit diesem Punkt relativiert und in gewisser Weise herausfordert. Nächste Folie. Jetzt kommen wir zum nächsten Kapitel. Das ist überschrieben mit die Thukydides-Falle. Ich werde das gleich erläutern. Aber zunächst zu den Zitaten, die in der animierten nach und nach aufgerufen worden. Jetzt kommen sie wieder auf Block. Also Obama sagte schon zu Beginn seiner Amtszeit, jene, die meinen, dass Amerika sich im Niedergang befindet oder seine weltweite Führungsrolle verlieren würde, irren sich. Amerika muss auf der Weltbühne immer führen. Ich glaube mit jeder Faser an den amerikanischen Exzeptionalismus. Englisch heißt es Exceptionalism. Man könnte es auch anders übersetzen. Auserwähltheit oder was auch immer. Aber ich habe mal das genommen. Und das gilt auch für Joe Biden. Ich will dafür sorgen, dass Amerika wieder die Welt führt, weil keine andere Nation die Fähigkeit dazu hat. Das ist die eine Position, in der ein globaler Führungsanspruch zum Ausdruck kommt. Dem steht gegenüber ein anderes Verständnis über die Funktionsweise des internationalen Systems. Hier ein Zitat oben aus der Abschlusserklärung des BRICS-Gipfels. BRICS ist eine informelle Staatengruppe aus Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, sowie die G7 etwa. Wir wollen eine demokratischere und gerechte multipolare Welt auf der Grundlage des Völkerrechts, der Gleichheit, des gegenseitigen Respekts, der Zusammenarbeit, des gemeinsamen Handelns und kollektiver Entscheidungen aller Staaten. Oder in ähnlicher Weise vor kurzem ein Zitat aus dem letzten April von dem chinesischen Staatschef: Wir dürfen die Regeln nicht durch ein oder einige wenige Länder festlegen lassen, die sie den anderen aufzwingen oder Unilateralismus von gewissen Ländern zulassen, die der ganzen Welt die Richtung vorgeben wollen. Das könnte man als inklusiven Multilateralismus bezeichnen, das heißt ein internationales System, in dem alle Spieler eingeschlossen werden und alle Probleme sozusagen demokratisch und im Sinne des Völkerrechts gelöst werden. Nächstes Bild. Auch das jetzt leider sind die Bilder jetzt alle etwas verwirrend. Im Zentrum des internationalen Systems in seiner derzeitigen Umbruchphase, da ist ein Fehler drin, muss ein B sein, kein P, in dieser Umbruchphase ist also der Konflikt zwischen diesen beiden Grundkonzeptionen des internationalen Systems. Die etablierten Mächte wollen ihre dominante Position beibehalten. Die aufsteigenden Mächte wollen mindestens Gleichrangigkeit. Und das ist ein Widerspruch zwischen globalem Führungsanspruch und inklusivem Multilateralismus. Und das führt zu erhöhter Konkurrenz, zu erhöhter Rivalität und zu mehr Konflikt im internationalen System. Das ist die gegenwärtige Situation bereits vor dem Ukraine-Krieg. Und das ist das, was ich in der Überschrift des vorigen Bildes als Thukydides-Falle bezeichnet habe. Was ist das, diese Metapher? Der Thukydides war ein Historiker ungefähr 300 Jahre vor Christus in Griechenland, und der war zugleich Teilnehmer des Peloponnesischen Krieges. Und dieser Krieg war ein Krieg um die Vorherrschaft in Griechenland, die damals zunächst Athen hatte und dann in drei Kriegen übergegangen ist an Sparta. Das heißt, es ist ein Umbruch im griechischen Staatensystem, Stadtstaatensystem, wo die Vorherrschaft von dem einen auf die anderen umging. Und die Thukydides-Falle ist der Titel eines Buches aus Harvard, von Harvard-Fachleuten vor 5 Jahren, in dem sie 20 solcher Fälle durch die Weltgeschichte analysieren, also 20 Fälle des Umbruchs der Hegemonialordnung, und kommt zum Ergebnis, dass in 16 dieser Fälle das zum Krieg geführt hat. Ein Beispiel, das uns noch historisch relativ nahe ist, ist der Erste Weltkrieg und seine Vorgeschichte. Da hatten wir die gleiche Situation im Prinzip wie in Griechenland. Es gab eine Vormacht, England, im europäischen Staatensystem. Ab 1871 der Aufstieg des kaiserlichen imperialistischen Deutschlands, das Großbritannien ökonomisch überholt hat und dann auch militärische Ansprüche angemeldet hat, Flottenrüstung und so weiter. Und das war der strukturelle Nährboden dann, aus dem der Erste Weltkrieg hervorgegangen ist. Übrigens genau die Analyse, übrigens auch wie in den von mir bereits vorhin genannten Imperialismus-Theorien. Das also ist die Thukydides-Falle. Nächstes Bild. Zu dieser Thukydides-Falle, die sozusagen das Kernstück des internationalen Systems etwa seit 2008, 2010 ist bis heute, kommen jetzt weitere destabilisierende Komponenten. Nämlich, leider jetzt wieder en bloc, tut mir leid, wäre schön nacheinander gekommen, die Rüstungskontrollabkommen aus dem Kalten Krieg, wie das ABM, INF, Open Sky und so weiter, sind alle gekündigt worden, mit einer Ausnahme, dem New Start. Müssen wir jetzt nicht in die Details gehen. Ich will nur sagen damit, dass die Regeln, die im Kalten Krieg Rüstungskontrolle gemacht worden sind, inzwischen alle erodiert sind, weg. Dazu kommt weiterhin zweitens die technologischen Veränderungen in der Kriegführung, vor allem die Digitalisierung der Kriegführung, automatisches Schlachtfeld, der Killerroboter, die sich selbst steuernden Drohnen, die in dem Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien eine große Rolle gespielt, Miniaturatomwaffen und so weiter und so fort, Militarisierung. Eine zweite Komponente der Verunsicherung, der Destabilisierung. Eine dritte Komponente. Aufgrund der Globalisierung sind Interdependenzen entstanden in der Welt, die auch zu erhöhter Verwundbarkeit bei den einzelnen Ländern geführt haben. Internet ist gleichzeitig bei all den schönen Dingen, die man damit machen kann, auch eine Quelle dafür, per Cyberwar Cyberangriffe zu machen. Und dann haben wir natürlich die enge ökonomische Verflechtung, ganz heißes Thema im Augenblick, mit Sanktionen und so weiter. Auch das ein weiteres Element der Destabilisierung. Und viertens schließlich auch die Klima- und Umweltkrise erzeugt zumindest perspektivisch neue Konfliktursachen wie Wasserknappheit, Migration, Veränderungen im Rohstoffbedarf und der Versorgung von Rohstoffen im Zuge der Dekarbonisierung. Nächstes Bild bitte. So, das Resultat dieses Prozesses ist erstens eine generelle Zunahme von Unsicherheit, Misstrauen und Spannungen. Die Komplexität dieser ganzen Entwicklung erhöht auch das Risiko von Kontrollverlust. Keiner hat mehr wirklich alle Faktoren sozusagen unter Kontrolle. Drittens, es gibt ein Übergreifen der globalen Konflikte auf die regionalen. Ukraine ist das jüngste Beispiel. Erosion des Völkerrechts. Nicht nur durch Jugoslawien, Kosovo-Krieg, Irak-Krieg, auch die Drohneneinsätze der USA im Terrorkrieg bis heute sind völkerrechtlich nicht gedeckt. Wir haben fünftens das Risiko eines Kriegs aus Versehen. Ich habe die Digitalisierung in der Kriegführung erwähnt, Softwarefehler und schon knallt es. Auch das ein neues Risiko oder ein erhöhtes Risiko, Wirtschaftskrieg, Sanktionen und eine Produktion von Feindbildern, die wir jetzt bei uns in Deutschland schon seit Jahren im Zusammenhang mit Russland kennen. Sodass wir insgesamt, wie dieses Bild hier zeigt, schon vor dem Ukraine-Krieg eine hochexplosive internationale Situation hatten. Nächste Folie. Jetzt kommen wir zur Ukraine und dem Zusammenhang des Krieges mit dem internationalen System. Hier ist besonders schade, dass das Bild nicht aufgebaut wird. Ihr seht aber, das ist zum einen die alte Folie, die wir oben schon mal hatten, wo wir die Kräfteverhältnisse gezeigt haben. Die dicken, fetten USA, die zweitfetten China, dann schon viel schwächer Russland und so weiter. Und dann die Pfeile, die Konfliktlinien. USA, China, Hauptkonflikt, Russland mit den USA, mit der EU. Auch ein Nebenkonflikt zwischen Indien und China zum Beispiel. Nicht vergleichbar mit den großen Konfliktlinien. Und in diesem Netz sozusagen der internationalen Konfliktlinie ist die NATO, das seht ihr hier an dem Pfeil, ist die Ukraine dieser kleine Punkt, der in diesem internationalen System eingebunden ist und der jetzt keine Randrolle auch in dem internationalen System gespielt hat bisher, sondern aktiv darin mitgemischt hat. Ein Beispiel ist, das seht ihr hier unten rechts, NB, ist die Teilnahme der Ukraine am Irakkrieg. 2003, völkerrechtswidrig, ihr kennt die Geschichte von Saddam Husseins Massenvernichtungsmitteln und so weiter, war die Ukraine Teil der sogenannten Koalition der Willigten und hat unter 36 Ländern das sechstgrößte Militärkontingent beim Angriff auf den Irak gestellt. Also es ist nicht so, dass wir was das Völkerrecht angeht. Jetzt nur die Russen hätten, die das Völkerrecht brechen. Das haben andere schon vorher getan, darunter die Ukraine selbst. Nächstes Bild. Und jetzt ein Blick, auch das leider alles wieder en bloc. Zunächst die Hauptspieler mit ihren Hauptinteressen. Größten in diesem Irakkrieg, die US-Interessen. Die US-Interessen sind die Ukraine als Vorposten gegen Russland zu entwickeln. Und zweitens damit das strategische Gleichgewicht zu Russland zugunsten der USA zu verschieben. Das ist eine Konstante in der US-Außenpolitik. Die hat auch bestimmte Eckpunkte. Und eine der zentralen Interessen, unabhängig von der Ukraine übrigens, in der US-Politik, ist das, was wir in dem Zitat aus dem Buch von dem Brzezinski sehen. Die Ukraine, ein neuer und wichtiger Raum auf dem eurasischen Schachbrett. Das ist diese Denkweise, Schachbrett und Geopolitik. Da gibt es immer einen Spieler, der die Figuren schiebt. Der sitzt in Washington. Also auf dem eurasischen Schachbrett ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, weil ihre bloße Existenz als unabhängiger Staat zur Umwandlung Russlands beiträgt. Ohne die Ukraine ist Russland kein eurasisches Reich mehr. Das hat der langjährige Berater der US-Regierung in den 80er und 90er Jahren, Brzezinski, in seinem Buch so formuliert. Das sind also die US-Interessen. Jetzt schauen wir auf die ukrainischen Interessen. Da ist zum einen die starke Tendenz zur Ukrainisierung. Wir haben das gesehen, nach dem Maidan-Umsturz wurde zum Beispiel Russisch als offizielle Sprache verboten. Und dann auch im Alltag sozusagen eine starke Ukrainisierung, ein aggressiver Nationalismus seitens der Ukraine, um alles Russische sozusagen auszumerzen. Verbot von russischfreundlichen oder sogenannten russischfreundlichen Organisationen, Parteien, Fernsehen, Medien etc. etc. Also eine scharfe Abgrenzung gegenüber Russland mit einem ukrainischen Nationalismus. Dann natürlich die Wiederherstellung des territorialen Status quo ante von 2014. Also sozusagen die Rückholung der Krim und des Donbass. Dann EU-Mitgliedschaft und NATO-Mitgliedschaft. Das konvergiert mit den Interessen der USA und demgegenüber stehen konfligierend die russischen Interessen. Nämlich nach einer Neutralität der Ukraine, einer Koexistenz mit der Ukraine und auch Schutzinteressen russischer Bevölkerung in der Ukraine. Das sind im Wesentlichen die russischen Interessen. Vor dem Krieg, so war die Situation. Und es ist klar, dass aus einer solchen Konfiguration Spannungen entstehen, wenn sie nicht im Geiste der Kooperation, der Diplomatie und der politischen Lösung behandelt werden. Nächstes Bild.
Es gibt noch eine Zwischenfrage von Uwe zur Teilnahme der Ukraine am Irakkrieg. Also vor der Oranischen Revolution fragt er und wie das dann mit den EU-Interessen aussieht, weil vor 2014, er erwähnt nochmal gute Beziehungen zu Russland und EU, wurde von der EU abgelehnt. Und er fragt noch, inwiefern sind die ukrainischen Interessen die der ukrainischen Bevölkerung oder die der nach dem Maidan-Putsch Mächtigen?
Ja. Das gilt im Prinzip immer für alle diese Spieler. Ja? Wenn ich von US-Interessen spreche, dann meine ich jetzt die Interessen, die von den Herrschenden in den USA vertreten werden und repräsentiert werden, die müssen nicht identisch sein mit der Bevölkerung. Das gilt, die ja waren auch früher schon nicht unbedingt interessiert, Vietnam platt zu machen oder in Grenada einzumarschieren und so weiter. Das Gleiche gilt für Russland und für die Ukraine. Das ist selbstverständlich, aber durchaus berechtigte Zwischenfrage. In meiner Perspektive, wie ich das jetzt als internationales System analysiere, sind die Interessen der Länder die Interessen der dort dominierenden Klassenschichten, Eliten oder wie man das will. Nächstes Bild. Und das Ganze hat, das wäre jetzt schön gekommen, wechselseitig zwischen Grün und Blau, ist die Beschreibung der Eskalation seit 2013. Man kann sogar noch weiter in die Geschichte zurückgehen, aber das war eine qualitativ neue Situation, nämlich ausgelöst durch den Assoziierungsvertrag mit der EU, der bedeutet hat, dass die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine, die über mehrere Jahrhunderte hinweg ökonomisch, kulturell, menschlich mit den Personen, die Familien und so weiter, das gleiche Verhältnis hatten wie die Hessen zu den Rheinland-Pfälzern und zu den Niedersachsen und so weiter. Der Assoziierungsvertrag hätte eine scharfe Abtrennung dieser Verbindungen bedeutet. Das war das Kernproblem. Deswegen hat Janukowitsch seinerzeit dann auch das Projekt auf Eis gelegt. Das Resultat war dann die Proteste in Maidan, die dann sehr bald geopolitisch instrumentalisiert wurden und dann auch zum Sturz von Janukowitsch führten. Das wiederum hat dann die Sezession der Krim ausgelöst und die Autonomiebewegung im Donbass, die auf die ihrerseits dann die Poroschenko-Regierung reagiert hat mit der militärischen Bekämpfung der Autonomiebewegung. Das wurde als Terrorismus klassifiziert. Daraufhin hat bekannterweise Russland diese Bewegung unterstützt, auch militärisch, was dann zu einer Niederlage Kiews geführt hat. Und diese Niederlage wiederum ist festgeschrieben worden im Minsk-II-Abkommen. Das gab dann eine Verschärfung auch international mit dem Westen und den USA, mit der Sanktionswelle gegen Russland, die damals einsetzte. Und trotz Minsk II gab es einen Krieg niedriger Intensität im Donbass, praktisch bis jetzt zum 24. Auf beiden Seiten wurde der geführt. Versuche, Minsk II umzusetzen, wurden blockiert von Kiew. Und Kiew hat im vergangenen Jahr sogar im Gegenteil, entsprechend dem, was ich vorher gezeigt habe, mit seinen Interessen Pläne entwickelt, wie der Donbass und die Krim wieder zurückgeholt werden könnten. Und Putin hat dann als nächste Stufe sozusagen in der Auseinandersetzung im Dezember den Vertragsentwurf vorgelegt, wo er von den USA bestätigt haben wollte, quasi, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wird, und hat das Ganze sozusagen militärisch unterlegt mit dem bekannten Truppenaufmarsch. Nächstes Bild. Das führte dann zum Kipppunkt am 24., den russischen Angriff auf die Ukraine, der eine neue Qualität von Gewaltanwendung in der Konfliktspirale bedeutet, also der Low-Intensity-War ist zu einem klassischen zwischenstaatlichen Krieg geworden. Das ist ein gravierender Bruch des Völkerrechts, es ist eine humanitäre Katastrophe und es beinhaltet Risiko, das Risiko eines Kontrollverlustes mit unabsehbaren Folgen. Wir sind in einer sehr unsicheren Situation. Ich habe das vorhin schon gesagt, bereits vor diesem Krieg, dass das Risiko eines Kontrollverlustes in diesem System groß ist. Und das wird jetzt noch mal weiter verschärft und die geopolitische Konfrontation wird vertieft. Nächstes Bild. Mein letzter Punkt, Frieden. Zunächst einmal will ich sagen, das entscheidende Kriterium für mich und für jene Teile auch der Friedensbewegung und in Attac, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sollte sein, schnellstmögliches Ende des Krieges bei geringsten Zivilopfern. Also man kann auch den Krieg ja auch schnell beenden, indem man wie wahnsinnig da rein bombardiert und ich weiß nicht, 100.000 Tote hat. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, sondern es soll kombiniert werden. Schnelles Ende bei geringen Opfern, möglichst keine Opfer. Das ist das entscheidende Kriterium. Und bei anderen Ideen, wie zum Beispiel, die es auch in Attac und in der Linken bis in Teile der Friedensbewegung gibt, wird ja argumentiert, man muss auch Waffen liefern, die Ukraine. Das würde nicht zu einem schnellen Ende führen, sondern es würde alles hinauszögern und es wird auch die Anzahl der Opfer nicht gering halten, sondern erhöhen. Also das ist ein anderes Kriterium friedenspolitischer Vorschläge, das ich hier am Anfang genannt haben möchte. Nächstes Bild. Das heißt für den akuten Krieg also Deeskalation statt Eskalation. Kein Siegfrieden anstreben, sondern Kompromissfrieden. Das Wort Siegfrieden hat im Ersten Weltkrieg eine große Rolle gespielt. Ab 2015, 16 gab es Debatten auch in Deutschland. Soll man denn nicht besser, nachdem die Fronten so festgefahren waren in Frankreich, Kompromisse? Nein, die Strömung hat sich durchgesetzt, die gesagt hat, nein, wir wollen Frieden, aber nur mit dem Sieg. Und einen solchen Siegfrieden bedeutet eben für die Ukraine, wenn man den anstrebt, also die Russen alle machen oder umgekehrt, die Russen wollen jetzt sollen unbedingt die Ukraine völlig platt machen. Ein solcher Typus von Frieden entspricht nicht dem zentralen Kriterium schnelles Ende und wenig Opfer. Und das heißt eben auch, dass alle Seiten runter müssen von ihren maximalen Positionen. Nächstes Bild. Was ich jetzt hier aufliste, sind Vorschläge für ein friedenspolitisches Gesamtpaket. Da kann man über die Einzelnen streiten, wie realistisch oder unrealistisch sie sind, ist eine andere Frage. Aber Sinn und Zweck ist, solche Vorschläge in die Debatte zu bringen, um damit zu zeigen, es gäbe einen anderen Weg als Waffenlieferung, es gäbe einen anderen Weg als die Verschärfung der Sanktionen, es gäbe einen anderen Weg als weitere Eskalation. Und das sind solche Vorschläge hier, wie Waffenstillstand sowieso, kommt vielleicht sogar schon, bald weiß man nicht, Beginn von Verhandlungen, am besten unter Vermittlung eines Dritten. UNO wäre ideal, eventuell Indien als neutral in diesem Konflikt. Die Türkei stellt bereits jetzt sozusagen die praktisch-technischen Facilities, aber sie spielt nicht die Rolle eines inhaltlichen politischen Vermittlers. Und dann wäre Teil dieses Pakets natürlich ein Truppenabzug Russlands, aber jetzt nicht auf einen Schlag, das wäre nicht realistisch, weil das würde bedeuten, dass die Russen das Faustpfand, das sie jetzt haben mit den territorialen Besetzungen von Teilen der Ukraine aus der Hand geben und dann so aus deren Sicht völlig nachvollziehbar, sie sich sagen, wenn wir wechseln mit unserem Militär, haben wir den gleichen Zirkus wie mit Minsk II. Also 7 Jahre und es tut sich nichts. Ja. Gleichzeitig sollte man eine Autonomie für den Donbass vorsehen, ähnlich wie in Minsk II, und diesen absichern durch UNO-Friedenstruppen. Das wäre ein wichtiger Punkt. Und dann ebenfalls sukzessive, nicht auf einen Schlag, man muss da realistisch sein, die jetzt bestehenden Sanktionen nach und nach aufheben, in dem Maße, wie es Fortschritt im Friedensprozess gibt. Nächstes Bild. Weiterhin ist natürlich zentraler Punkt eine militärische Neutralität der Ukraine. Das zeichnet sich jetzt schon ab, hat Zelensky selbst angedeutet. Dann eine Beschränkung, das kann man dann ausbauen, des ukrainischen Militärs auf Defensivpotenzial, wie bei Finnland oder Österreich. Ein internationaler Wiederaufbauplan für die Ukraine und die Akzeptanz durch Russland einer EU-Mitgliedschaft der Ukraine, allerdings unter Opting-out der militärischen Komponente der EU-Mitgliedschaft. Artikel 42 der EU-Verträge sieht eine militärische Komponente und Beistandspflicht vor. Und man könnte dann auch sagen, die Krim wird als russisch anerkannt und dafür anerkennt Russland den Kosovo. Und um Serbien damit nicht sozusagen in große Schwierigkeiten zu bringen, könnte man Serbien durch großzügige ökonomische Kompensationen und so weiter ebenfalls davon dazu bringen, das Kosovo eigenständig mindestens zu dulden und dann nicht weiter das zu eskalieren. Nächstes Bild. Jeder Krieg hört mal auf, und das ist jetzt friedenspolitisch auch für die Friedensbewegung, die solche Fragen in der letzten Zeit kaum diskutiert und behandelt hat, wichtig. Man muss die systemischen Konflikt- und Kriegsursachen wieder stärker analysieren, begreifen und darüber reden. Man muss dieses multipolare internationale System, das sich herausbildet, auch anerkennen und nicht sagen, das muss weg. Und dazu gehört natürlich eine friedliche Koexistenz zwischen den großen Mächten. Und man sollte die Lagerbildung, die im Augenblick eine sehr starke Tendenz ist, zu verhindern versuchen, so weit wie möglich. Und vor allem dann auch das Prinzip der ungeteilten Sicherheit akzeptieren, das in sämtlichen Verträgen seit dem Ende des Kalten Kriegs direkt oder indirekt enthalten ist, nämlich dass eine Seite nicht ihre Sicherheit meint, erhöhen zu müssen auf Kosten der anderen, sondern dass das immer nur gemeinsam geht. Stärkung des Multilateralismus, Beginn von Rüstungskontrollverhandlungen über die destabilisierenden Komponenten, die ich vorhin genannt habe, vertrauensbildende Maßnahmen. Man sollte wieder anstreben, Kooperation zwischen der EU und Russland, unter anderem auch bei einem anderen brennenden Menschheitsproblem, nämlich dem ökologischen Umbau. Man denke nur an die Arktis, an das Permafrostproblem. Methan ist 27 Mal so klimaschädigend wie CO2. Und in den Permafrostböden, wenn die sich erwärmen, wird eine Unmasse von Methan freigesetzt. Das sind Probleme, die kann man nur mit Russland gemeinsam und nicht mit Konfrontation anpacken. Und auch die gesamteuropäische Friedensordnung, über die wir schon immer sprechen, soll auf der Tagesordnung bleiben. Und wir sollten nicht kapitulieren, sondern wir sollten sie weiterhin für die Zeit nach dem Krieg als wichtiges Ziel im Auge behalten. Nächstes Bild. Ich danke für eure lange Geduld und Aufmerksamkeit. Es tut mir wirklich leid, meine animierte Präsentation ist leider aus technischen Gründen ins Wasser gefallen. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem einiges mitgenommen.